Herzlich willkommen zu Unicorn Ideas. Wir stellen euch alle zwei Wochen die tollsten neuen Geschäftsmodelle vor, zeigen euch, wie ihr sie umsetzt und hoffen, dass ihr unsere Ideen klaut. Heute sprechen Alex und ich über den AI-Hype-Cycle und warum wir stark daran zweifeln, dass viele der Tools überleben. Alex' Quickie-Geschäftsidee, um in 120 Minuten und 5 Euro Invest den ersten Euro zu verdienen, das Ende einer gehypten Google-Alternative und natürlich zum Schluss zwei tollen neuen Geschäftsideen. Eine Opportunity mit probiotischem Hundefutter und wie man beim Gang durch den Supermarkt neue Ideen generieren kann. Let's go!
Samuel, eine neue Folge Unicorn Ideas. Schön, dich zu sehen.
Ja, schön, dich zu sehen. Bei diesem wunderschönen Wetter hocken wir hier in unseren dunklen Höhlen mit den Sonnenblenden unten und arbeiten den ganzen Nachmittag.
Ja. Immerhin haben wir ganz cooles Podcast-Aufnahme-Equipment, das uns dabei hilft.
Allergrößen. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, mir ist es jetzt schon zu warm draußen. Ja, ich bin so ein Guy, so ab 24 Grad ist mir das zu warm. Also ich hab so eine Wohlfühltemperatur von so 18 bis 24 Grad. Da kann ich meine Shorts anziehen, kurzes Hemd, das passt. Und alles, was darüber ist, ist zu viel. Also was darunter ist, ist unangenehm.
Ist das in der Schweiz wahrscheinlich gar nicht so schlecht, oder? Da wird es selten tropisch.
Nö, da wird es schon auch warm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Berlin so im Sommer, so Juli, August, wenn man dann so 5-6, wir hatten schon so 5-36 Grad die letzten Jahre, oder?
Ja, ja. Logo, ja.
Wow.
Ja. Nee, hey Samuel, wir haben so eine tolle Folge, glaube ich, vor uns. Ich habe wahnsinnig viel aufgeschrieben, immer so in den letzten Tagen, was mich so Spannendes erreicht hat. Und vielleicht fange ich mal mit einer Quickie-Geschäftsidee an. Ja, ich fange mal ganz anders an als sonst. Quickie-Geschäftsidee. Das war eine Quickie-Geschäftsidee. Ich habe was ganz Spannendes gelesen. Und ich sage dir erstmal, was ich gelesen habe. Also in Stanford, da gibt es einen Professor, der hat ein Experiment gemacht mit seinen Studenten. Der hat nämlich Teams geformt aus seinen Studenten und hat jedem $5 gegeben. Und das war so eine Art Investment, ja, für in so einem Umschlag $5 Investment in jedes Team. Und er hat ihnen gesagt, dass die jetzt den Umschlag öffnen können. Dann sehen die $5 und dann haben die 120 Minuten, um das meiste Geld aus diesen $5 zu generieren. In 120 Minuten.
Zwei Stunden,
genau. Also die hatten mussten einfach so viel wie möglich an Geld verdienen. So, was hat die Mehrheit der Gruppe gemacht? Die hat, was würden wir machen? Vielleicht irgendwie Limo verkaufen oder Wasser verkaufen oder, keine Ahnung, Lunch verkaufen.
Hast du das nicht mal probiert, Alex? Und dann wurdest du von den, du wolltest doch mal Getränke verkaufen vor so einem Konzert und dann hat dir die lokale Mafia gesagt, nee, da den Platz haben wir
das
schon.
Das stimmt, die Geschichte kann ich gleich erzählen. Ja, richtig, genau, ganz genau so habe ich es gemacht. Aber also die meisten haben das dann so gemacht, ja. Sie hatten nur 2 Stunden, was machst du dann? Versuchst irgendwie so ein bisschen Geld zu machen. Und spannend finde ich aber, oder so also Carwash oder sowas, ne? Darauf kommt man wahrscheinlich auch. Auto. Aber was ich spannend finde, es gab ein paar Teams, die haben es völlig anders gemacht, ja. Und die beiden Best-Performance-Team, die haben die einfach die Regeln missachtet, aber sie trotzdem irgendwie erfüllt. Ganz komisch, ja. Ein Team hat die $5 gar nicht benutzt, die da in dem Umschlag hatten, sondern die haben angefangen, einfach Reservierungen zu machen bei Restaurants, die halt gefragt sind und haben angefangen, diese Reservierungen dann weiter zu verkaufen. Ja, also eigentlich ziemlich smart, haben ein kleines Geschäftsmodell drauf gebaut. Was gibt es für tolle Restaurants? Wir machen Reservierungen und verkaufen die dann weiter. Und das andere Team hat einfach Werbezeit in ihrer Präsentation. Also am Ende dieses, am Ende dieser 120 Minuten hätten die eine Präsentation geben sollen und die haben es einfach als Werbeplatz verkauft, eine lokale Firma, was total gaga ist.
Also um das richtig zu verstehen, das war dann so, hey, ihr lokales Software-Service-Unternehmen oder Subscription-Unternehmen, wollt ihr 3 Minuten Prime-Advertising-Time vor einer Klasse von 20 Stanford-Studenten, ja?
Irgendwie wollte dann irgendwie ein Lokaler irgendwie Praktikanten einstellen oder dann haben die denen gesagt, komm, ich habe hier 3 Minuten Zeit, kannst du werben, gib mir irgendwie $100 oder so.
Weißt du, wie viel das die dafür gekriegt haben?
Das weiß ich nicht,
Für diese Werbung?
Wäre spannend, okay. Aber ich fand das total witzig, also erstmal eine witzige Geschichte, on topic, was wir machen. Und ich habe mir gedacht, als meine Quickie-Geschäftsidee, kann man sowas nicht anbieten für Schüler und Studenten. Also kann man nicht zum Beispiel, es gibt doch dieses, ich weiß nicht, in Deutschland gab es immer das Sparkasse-Börsenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schweiz hattet. Das ist...
Ja, wir hatten so ein Swissquote. Swissquote ist so eine Investitionsplattform, da kann man Aktien kaufen etc. Da gab es, glaube ich, bei uns auf dem Gymnasium immer so ein Dry Run. Ja, dann kommt man mit virtuellem Geld dann anlegen, ja, genau. Und wer nach mal ein Jahr am meisten irgendwie... Ja.
Genau, hätte mich auch sowas gewundert, wenn in der Schweiz es kein Börsenspiel gegeben hätte. Ja,
ja, genau.
Steuersparspiel gibt es vielleicht auch in der Schweiz, wer weiß. Auf jeden Fall, ich fand das mega witzig und ich finde, das ist eine lustige Geschäftsidee, so eine Art Business in a Box aufzubauen, ja, für verschiedene Zielgruppen, für Schüler, für Studenten und denen eigentlich so ein Framework aufzubauen, mit dem sie selber unternehmerisch aktiv werden können. Was hältst du davon?
Ja, mega. Also erstens mal, mein erster Gedanke war so, warum haben Professoren bei mir an der Uni nie sowas Cooles mit uns gemacht? Ich glaube, ich hätte das mega cool gefunden, wenn, ich habe ja sogar an der Uni St. Gallen ein Master gemacht in Business Innovation, das ist einfach so eine Variation des BWL-Masters. Und ich finde, das wird sich so anbieten, so geil, mal einfach zu sagen, hey, heute Nachmittag von 13 Uhr bis 16 Uhr, von 13 Uhr bis 15 Uhr, hier 5 Frankly, ja. Wer aus dem die meisten Frankly macht, hat gewonnen. Wie geil ist das denn? Erstmal die ganze Theorie machen, was gibt es für Businessmodelle, wie kann man monetarisieren etc. Und dann so und jetzt geht's los. Mega geil. Und daraus dann sozusagen so einen Baukasten zu bauen und das dann an Schulen und Universitäten zu machen oder anzubieten, finde ich cool. Die Frage, also du meinst es denn so als Workshop verkaufen sozusagen?
Ja, so ein bisschen sowas. Ne? Vielleicht, wie ist das, ich weiß nicht, kennst du die Firma Art Night, Kunstnacht? Die war in Deutschland auch mal bei Höhle der Löwen. Letztlich machen die so Firmen-Events, ja. Da kannst du, da kommst du dann als Firma zusammen, gehst du nicht Go-Karten oder gehst du nicht irgendwie in den Klettergarten, sondern du malst dann, ja. Also so ein Malkurs.
Gar nichts für mich.
Ja, auf jeden Fall, sowas in der Art könnte es auch sein, ja. Es könnte auch so eine Art Startup-Night sein. Oder aber du machst mit Schülern und Studenten, machst daraus ein Modell. Ist jetzt für sicherlich keine Unicorn-Idee, aber vielleicht so eine Quickie-Idee für jemanden, der mal was starten will, vielleicht gerade selber noch irgendwie Schüler ist oder Student ist. Sowas finde ich gar nicht so doof.
Ja, aber ich habe doch, Alex, ich hatte doch mal meine, ich habe doch immer diese Gründerseminare gemacht, schon ein paar Mal, wo wir dann sozusagen mit dieser einen Firma, den Best-Performing-Sales-Leuten da 2 Tage lang drüber gesprochen haben, wie kann man Ideen finden, wie kann man die dann validieren etc. Und ich glaube, sowas könnte man da genau einbauen. Das ist eigentlich ein geiles zusätzliches Tool für so ein Gründerseminar, dann zu sagen, so ein Teil davon ist dann auch so 3 Stunden, hier macht mal was draus. Wir haben jetzt die ganze Theorie gemacht, wie man so Businesses, was es für verschiedene Monetarisierungsarten gibt, was es für verschiedene Geschäftsmodelle gibt. Ihr habt jetzt 2 Stunden Zeit, Geld zu verdienen.
Ja, warum nicht? Ja, finde ich eine witzige Idee. Das ist auf jeden Fall meine, die Geschichte, die du eben angedeutet hast, vielleicht für alle, die es nicht gehört haben. Ich hatte damals, mit einem Freund in Deutschland gibt es so eine Zeit, da hast du die letzte Abiturklausur geschrieben, aber du wartest halt rum, weil du die Ergebnisse noch nicht hast. Bei euch ist das vielleicht auch so, nur dass es dann halt Matura heißt und nicht Abitur.
Ja, also Matura ist auch viel cooler, oder? So als Name. So Matur, also Maturität, ja, man ist mature.
Ja, es macht schon mehr. Erwachsen. Ich glaube, Abitur heißt, es wird gearbeitet auf Lateinisch und Matura heißt wahrscheinlich Reife. Ah, ja. Ne? Also irgendwie macht das Matura auch mehr Sinn inhaltlich. Aber ich habe mit einem Freund, wir hatten damals natürlich viel Zeit und wir haben eine Wette gehabt, gesagt, okay, wer kann, findet das bessere Geschäftsmodell und wir waren beide 18, ne, und haben dann irgendwas gemacht. Und ich hatte damals eine tolle Geschäftsidee und wollte Getränke verkaufen vor der Düsseldorver Philips-Halle, vor und nach Konzerten. Und wie du es eben schon sehr charmant angedeutet hast, habe ich beim ersten Einsatz dann sehr schnell festgestellt, dass der kleine 19- oder 18-jährige Alex wurde dann mit der lokalen Mafia konfrontiert, die da diesen Bereich für sich okkupiert hatte und sehr ungerne
illegalen Getränkehandel.
Genau, sehr ungerne auf Wettbewerbe. Ich weiß gar nicht, ob es illegal war. Keine Ahnung, weiß gar nicht. Habe ich damals nicht. Ist mittlerweile verjährt. Aber die haben auf jeden Fall mir damals alle meine Getränke kaputt gemacht und dann bin ich ganz ganz betröppelt von dannen gestampft. Ja. Na gut. So viel zu meiner Quickie-Geschäftsidee. Na gut, du, ich sehe schon, du gibst ihm 3 von 5, sage ich mal.
Nö, also so 3,5 von 5.
Okay.
Ja, 3,25. Nee, ich finde es cool. Ich glaube, das ist so ein Puzzleteil, das man in anderes integrieren kann wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ich habe eine kontroverse Meinung, Alex, und ich glaube, das wird dir jetzt gar nicht passen, was ich sage.
Okay.
Mich nervt dieser Generative AI-Hype je länger, je mehr. Und ich glaube, das ist totally overhyped. Und wir werden sehr bald mal eine große Konsolidierung im Markt haben.
Jetzt schon?
Ja, oder vielleicht im halben Jahr oder Jahr. Aber ich habe für mich einfach so, und du kannst dann gerne sagen, was du davon hältst, alle sprechen davon, wie man da alles automatisieren kann und wie da dann hunderte Jobs verloren gehen und so Doomsday Predictions, aber auch so, was das alles kann. Und bisher alles, was ich gesehen habe, ist immer noch unglaublich abhängig von den Inputs der menschlichen Usern. Ja, also ich merke einfach für mich, alles, was auch GPT-4 oder jetzt auch mit der Bing-Integration, ja, dass es halt im Internet dann Sachen suchen kann, oder auch Notion AI, ja, ich nutze zum Beispiel die AI auf Notion, was das mir als Feedback gibt auf meine Inputs, ist super krass abhängig von meinen Prompts, ja, also von dem, was ich frage. Und ich glaube, mittelfristig wird das so ein Tool unter vielen sein, die man dann nutzt, ja, aber es ist nicht dieses Allheilmittel, das ist so, man hat ja im Moment in den Medien das Gefühl, okay, AI wird, es wird bald alles nur noch AI sein und es wird sämtlicher Content und weiß nicht was, wird nur noch AI sein. Ich finde aber alles, was ich von AI generiert sehe, ist sehr generic, ja, also ist immer noch super generisch, also es ist noch nicht so gut, wie man das Gefühl hat, dass es ist, wenn man online liest. Ja, ich habe eine neue Werkstudentin eingestellt bei mir und habe da so eine Case Study gemacht und sehr viele haben dann, glaube ich, ChatGPT genutzt und es waren alles die gleichen Antworten, alle gleich generisch, also super schlecht. Also ich glaube einfach, erstens, man hat keinen Überblick mehr, welche AI-Tools jetzt da draußen sind und was die alles können und zweitens, die populärsten bringen meiner Meinung nach noch nicht das, was der Hype so ein bisschen insinuiert, ja. Also es ist alles so, auf LinkedIn liest man nur noch Meinungen zu, was das alles verändern wird und wie krass das sein wird. Und ich finde einfach aus meiner persönlichen User Experience, ja, es ist cool, es erspart Zeit und es ist gut, um Sachen zusammenzufassen, um Informationen zu finden, auch schneller zu finden. Aber ja, ich finde, es ist einfach alles sehr krass overhyped. Was denkst du dazu?
Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil noch sind wir, also es gibt ja den klassischen Hype-Cycle, ne? Da geht es, dann fängt es klein an, dann geht es richtig hoch und dann stürzt das ab und dann recovert das immer so ein bisschen. Ich glaube, Krypto und Web3, die sind gerade ganz unten, die sind gerade einmal abgestürzt in dem Web-Cycle, ja. Und bei Generative AI ist es, glaube ich, noch, sind wir noch ganz am Anfang. Auf jeden Fall ist es da für mich recht schwer, was zu sagen, weil es gibt schon unglaublich krasse Entwicklungen und technologische Möglichkeiten, wie man sich als Einzelperson weiter skalieren kann. Ne? Aber dann gibt es auch so Momente, wie zum Beispiel, wir haben mal auch über Agent GPT gesprochen, genau. Ne, was dann sozusagen ans Internet verbunden ist, was mehrere Aufgaben auf einmal machen kann und nicht einfach nur ein Prompt,
Iterationen dann.
Genau, sondern lernt und dann Checklisten macht und so eine ganz komplexe Sachen macht. Und von denen bin ich manchmal auch ein bisschen enttäuscht, ne? Weil man denkt dann immer so, da sitzt einer und der zaubert das hin und du musst gar nichts mehr machen. Aber ich habe neulich, ich bin jetzt auch zahlender User von ChatGPT. Ich wollte mit GPT-4 nutzen, das neueste Modell. Denn das hat jetzt, das kann jetzt auch aufs Internet zugreifen und kann das Web browsen. Genau,
habe ich heute auch genutzt.
Und dann habe ich das mal probiert. Und ich muss schon sagen, also die Ergebnisse waren echt schlecht, ja. Also da kam nichts mehr rum. Also ich glaube, die Frage war, browse das Web und finde irgendwie die 10 wichtigsten AI-Nachrichten im Food-Kontext oder sowas, ja. Und dann, das hat ewig gedauert und am Ende kam eigentlich gar nichts mehr rum, ja. Also es war nicht so gut. Und dann hatte ich das mal mit ChatGPT, mit dem GPT 3.5-Modell gemacht, also dem Vorgänger. Und das hat mir sofort Sachen gegeben und dann habe ich aber versucht, auf die Links zu klicken und dann waren das aber Fake Links, ne? Weil das hat ja einfach, das verstehen ja viele mittlerweile, verstehen ja viele nicht. ChatGPT, also zumindest die alte Version, die denkt sich ja, die schätzt ja nur das nächste Wort und den nächsten Buchstaben sozusagen und dann hat es diese URL zusammengepastet, weil es halt dachte, das sieht aus wie eine URL, die hier ein Ergebnis sein könnte. Aber die Smartness dahinter ist natürlich nicht so. Und vielleicht noch eine letzte Sache. Ich glaube, wo war das? Bild.de oder so. Da stand drauf, ChatGPT prognostiziert jetzt die Lottozahlen vom Wochenende. Und das kann ja gar nicht sein. Also wirklich, wo sind wir denn hier? Ja, dass jemand denkt, das Modell könnte die Lottozahl, also ein Event aus der Zukunft prognostizieren. Aber irgendwie steht das in Bild. Okay, es ist halt Bild-Zeitung, aber trotzdem, ja. Und ich glaube irgendwie, da ist so viel reingepustet. Vielleicht meinst du das auch, ja? So viel reingepustet in dieses
genau,
Thema.
Genau, ja. Genau, also vielleicht ist es das, was ich so ein bisschen spüre gerade, weil wir sprechen so viel über Generative AI und alle auf LinkedIn gefühlt, jeder Zweite, wie damals bei Krypto und Web3, ist mittlerweile ein AI-Industry, Thought-Leader. Jeder Junior VC ist jetzt nicht mehr ein Web3-Specialist, sondern ist jetzt ein Gen AI.
Ja, die haben alle umgesattelt, eins zu eins.
Ja, alle umgesattelt auf den neuen Hype. Und was ich eigentlich sagen will, ja, es ist cool, ja, man kann Sachen machen, aber es wird, glaube ich, einfach so ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird. Ja, es ist, wie du vorher gesagt hast, es hat einfach schon noch so eine krassen Limitations. Und ich glaube, es wird jetzt, was glaube ich spannend wird, es wird so ein paar neue Jobprofile jetzt generieren. Ja, ich glaube, was ich mir vorstellen kann, das ist jetzt ein Titel, den ich vor 10 Minuten selber erfunden habe, vor diesem, und zwar, AI Prompt Engineer.
Ah, das hast du gelesen, ja? Das hast du hier gefunden. Den habe ich schon 100 Mal gelesen.
Ja, klar. Ja, gut, vielleicht war das jetzt, vielleicht war das einfach so, genau, vielleicht habe ich das so subconsciously, aber ich habe dann gedacht, okay, eben genau das halt, jemand, der gut AI Prompts schreiben kann, ist auf LinkedIn. Also, these are the 10 prompts you have to ask ChatGPT, if you these and these answers, ja. Oder eben so ein AI Tool Specialist, ja. Ein Spezialist im Unternehmen, der sich dann immer überlegt, welche neuesten AI-Tools sind gerade auf welchen Use-Case anwendbar. Also ich glaube, da wird es so ein paar neue Jobs geben, das schon. Aber wie gesagt, die Tools können alle viel, aber sie sind wirklich noch, und es ist bestimmt auch mega krass, die Technologie, die dahinter ist, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber mit den Resultaten bin ich manchmal so ein bisschen, es ist schon okay, aber braucht schon noch viel menschlichen Input, dass das richtig gut ist dann schlussendlich. Also ich glaube wirklich, das, was mich im Moment so ein bisschen stört, ist, dass alle selbsternannte Spezialisten sind und im Vergleich zu Web3 habe ich mich null damit befasst, ja, und da konnte ich auch selber nichts dazu sagen, weil ich zu wenig verstand und dann auch reingefallen bin und dann am höchsten Peak gekauft habe, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber hier befasse ich mich halt so ein bisschen damit und wie gesagt, dieser Noise, der nervt mich langsam so ein bisschen. Wahrscheinlich bis so in 6 Monaten erzählt dir dann der Taxifahrer, was das neueste AI-Tool ist und was du jetzt nutzen solltest.
Dann ist der spätestens der Zeitpunkt rauszugehen. Sagt man auch genau. Mit Börse, ne? Genau. Wenn der Taxifahrer anfängt, über Aktien zu reden, dann raus aus dem Markt. Genau. Vielleicht ist das eine gute Überleitung zu einem Thema, was ich mitgebracht habe, das eigentlich auch so ein bisschen das Ganze so ein bisschen zusammenkocht, ja. Ich habe, Frage, kennst du, wir haben auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Neeva, N-E-E-V-A. Hast du von denen schon mal gehört?
Pass noch mal kurz zusammen.
Okay. Also,
ich glaube, ich weiß was, aber sag gerne nochmal.
Also Neeva ist ein Google-Konkurrent. Und was die machen, ist, die sagen, wir sind eigentlich das Gleiche wie Google, nur dass wir eure Daten nicht verkaufen an Werbetreibende, sondern du zahlst uns eine Abogebühr, deine Daten gehören dir und ist nicht kostenlos, kostet was, aber wir sind so die Sauren, ohne die deine Daten nicht an Werbung verkaufen.
Das war doch so ein Typ, der vorher bei Google gearbeitet hat.
Ja, genau, Sridhar Ramaswamy, ne? Genau, das war der der Produktchef von Google. Ich hatte, als ich damals bei Google war, habe ich einmal im Quartal hatten wir Meetings mit dem. Das war ein ganz schillernder Kerl, der stand immer oft auf seinem Yoga Balance Board und hat sich dann die Präsentation angehört und ein unheimlich intelligenter Kerl, aber war ganz barfuß, immer war ein eigener Typ, ja, aber war irgendwie beeindruckender Kerl, Sridhar. Alle hatten immer ein bisschen Schiss vor dem, weil der so schlau war.
Wieso?
weil er so schlau war. Und der ist dann rausgegangen aus Google und hat sozusagen einfach das Gegenmodell zu Google aufgebaut. So, jetzt hat der aber im Mai, und so, das noch Vorab-Info, der ist auf dieser Hardcore, auf dieser AI-Welle geritten, auf dieser Generative AI, mhm, und hat auch gesagt, das Modell von Google funktioniert nicht mehr, Generative AI kommt jetzt, ja, ChatGPT macht alles platt. Und der wollte Neeva so als die AI-Alternative, die AI und die datenschutzrechtlich saubere Variante von Google positionieren. Und jetzt aber, Plot-Twist, im Mai ist die Firma leider pleite gegangen oder hat zumindest gesagt, sie machen nicht mehr weiter. Und das Spannende ist, die haben ein sogenanntes Postmortem, also so ein Dokument online gestellt, was so reviewt, warum etwas nicht geklappt hat. Ja, das machen auch viele Produktteams immer, um so Features zu reviewen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und super spannend, was der Typ geschrieben hat, der Sridhar. Der hat sich nämlich sehr kontrovers mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie es ist, gegen Google zu konkurrieren. Ja, und der schreibt Folgendes. Der schreibt, convincing users to pay for a better experience was actually a less difficult problem compared to getting them to try a new search engine in the first place. Das fand ich einen ganz bemerkenswerten Satz, ja, dass der sagt also, es ist viel, viel schwerer, Leute überhaupt von Google wegzubewegen, überhaupt etwas Neues zu probieren, als die Leute zu bringen, was dafür zu zahlen. Und das finde ich so krass, weil das sagt ja, dass Google so ein wie so ein schwarzes Loch an Anziehungskraft hat, ja, dass die Leute einfach durch diesen enormen Maps, YouTube, diesen enormen Plattform, die sie aufgebaut haben, Ökosystem, gar nicht mehr loskriegt. Und das war am Ende der Grund, warum er nicht erfolgreich war mit seinem Startup.
Gute Geschäftsideen brauchen gute Räume, in denen sie sich entfalten können. Deshalb hat Michelangelo ja auch nicht die Decke in seinem Gartenschuppen bemalt, sondern die Sixtinische Kapelle in Rom, logisch. Wenn du gerade viel Homeoffice machst, an deinem Küchentisch sitzt oder den ganzen Tag an einem kleinen Schreibtisch verbringst, dann ist es vielleicht mal Zeit für einen Wechsel. Ich möchte dir daher den Sponsor dieser Folge, Beides Creator Spaces, ans Herz legen. Wenn du in Berlin oder Potsdam wohnst, dann schau dir das mal an, denn die Preise sind fair, die Community ist lebendig und du kannst das Ganze auch kostenfrei testen, wenn du noch unentschlossen bist. Und wenn du Bock hast, deinen eigenen Podcast zu starten, dann gibt es im Beides Creator Space sogar ein eigenes Podcast-Studio. Da werden Samuel und ich bestimmt bald mal eine Folge Unicorn Ideas aufnehmen. Also, geh auf beides.io, das ist beydes.io. Das Ganze steht übrigens für Beyond Desk. Und buch dir einen Flexdesk schon für 99 Euro.
Aber ey, das kann ich mir so gut vorstellen. Google ist bei mir, weißt du, seit wann gibt es Google? 1996, ja, oder?
98, glaube ich.
Whatever. Genau, aber ich glaube, ich kann mich an keinen. Ich bin 90er Jahrgang und ich glaube, ich habe so mit 10 angefangen, das Internet zu nutzen. So meine erste E-Mail-Adresse, eine Hotmail-Adresse, das war so 2000 rum, ja. Und ich kann mich aber an keine Instance mehr erinnern, wo ich nicht Google als Suchmaschine genutzt habe. Vielleicht anfangs mal noch Yahoo oder so. Aber dann sofort Google. Und ich weiß, wir haben über Neeva gesprochen. Ich habe es nie aufgemacht und ich habe es nie auch nur mal probiert und ich habe es überhaupt nie considered. Ja, weil, und ich bin ja sonst jemand, der Sachen schon mal ausprobiert. Aber Google ist bei mir so drin. Ich meine, Chrome ist mein Browser. Ich tippe halt einfach in die Searchbar ein. Ist meine Standard-Suchmaschine. Es funktioniert halt. Es ist halt, eine andere Suchmaschine wäre halt nice to have und kein must have. Mhm. Und ich glaube, vielleicht haben wir sogar darüber gesprochen, als wir nie mehr diskutiert haben, dass es halt ein nice to have ist und kein must have.
Kann sein. Auf jeden Fall.
Es ist kein Pain.
Genau. Ja, und das finde ich so krass. Und jetzt vielleicht noch der Connect zu dem Punkt, den du eben aufgebracht hast. Wenn du sagst, hey, AI-Tools, wohin geht das Ganze? Und jetzt habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, ist das möglicherweise der Weg, den ganz viele AI-Tools auch gehen werden? Ja, es gibt so ein Level of Excitement, es gibt irgendwie so einen Winkel, warum es vielleicht das bessere Spotify ist oder das bessere YouTube oder so. Aber am Ende ist die Anziehungskraft von den Planeten, die halt da draußen sind, mit ihren massiven Userbases und Ökosystemen so groß, dass die alle letztlich über die Wupper gehen, ja, und keine signifikante Rolle spielen werden.
Aber und vielleicht gibt es dann ein oder zwei, die bleiben, ja. Aber ich glaube, die meisten werden einfach hops gehen.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, aber da bin ich voll bei dir. Ich glaube, wahrscheinlich werden sich Microsoft und Google die ganzen Tools anschauen, die haben wahrscheinlich jetzt schon Teams, die sich alles neu anschauen und die dann entweder kaufen und integrieren oder einfach innerhalb von ein paar Wochen dieselben Features kurz einbauen. Und das ist auch mit Google Workspace beispielsweise, ja. Ich habe Google Workspace bringt immer wieder Tools raus, die dann andere Tools bei mir ersetzen. Ja, ich habe kein Zoom, ich nutze halt Google Meet oder was gibt es sonst noch für Beispiele?
Calendly vielleicht?
Ja, letztens, ja genau, ich nutze Calendly nicht mehr. Ich nutze jetzt einfach den Google Kalender, weil er jetzt neu so Scheduling, Appointment Schedulings hat. Ist nie so, so ausgereift wie Calendly. Ja, mit Calendly kann man mehr machen, aber für mich einfach, um meinen Kalender zu matchen, genügt mir Appointment Scheduling. Oder Google Drive, halt Dropbox ist nicht mehr so aktuell, ja? Also wer nutzt noch Dropbox heutzutage?
Ja, das ist echt krass. Ich glaube, mein Lieblingsbeispiel da ist Slack, der Messaging-App, ja? Also ist damals riesig gestartet, hat irgendwie auch in der Startup-Szene eine tolle Userbase aufgebaut. Und dann hat aber irgendwann Microsoft gesagt, hey, guck mal, wir machen einfach Microsoft Teams oder mit Messenger, ich nutze kein Microsoft, aber irgendwie, ich glaube, Messenger heißt das Chatprogramm bei
Microsoft Teams.
Oder Teams Messenger. Microsoft Teams. Und die haben das einfach reingebündelt in ihre bestehende Office-Lösung. Ja. Und dann denken sich natürlich große Corporates, denken sich, okay, soll ich jetzt wirklich noch extra Geld bezahlen für die 30% bessere Slack-Lösung? Oder nehme ich das auch okay, Microsoft Teams, und spare mir dafür Geld, weil ich zahle ja, das sind ja so E-Da-Kosten, ne? Denn die Kosten sind ja eh schon da. Das ist eigentlich genial, dieses E-Da-Kosten-Prinzip, was Microsoft nutzt und auch Google nutzen können, um eigentlich ganz viele von diesen Innovationen in sich aufzusaugen, ja, es gab früher mal so ein Videospiel, da ist man als Ball durch die Stadt gerollt und ist immer größer geworden, je mehr man aufgesammelt hat. So wirkt das so ein bisschen. Vergessen, wie es heißt.
Ja, aber also wobei Slack nutze ich immer noch. Ich glaube, Slack ist vielleicht fast ein anderes Beispiel. I think it's here to stay. Weil es, glaube ich, schon bei vielen Firmen jetzt ziemlich drin ist und Salesforce hat es jetzt aufgekauft und so. Ich glaube, die werden das nicht so schnell sterben lassen. Aber ich sehe dein Prinzip der EA-Kosten absolut. Mhm. Also ich nutze in meiner Firma Google Workspace und da gibt es halt keine gute Alternative. Also Google hat da noch nichts Ähnliches aufgebaut wie Slack. Aber ehrlich gesagt, wenn jetzt Google auch mit sowas kommen würde, dann vielleicht wechseln.
Ja, Googles Geschichte mit Messenger-Apps ist sehr wechselhaft. Ich glaube, da gab es so viele Versuche und so viel Art. Okay. Aber vielleicht, vielleicht können wir mal das ganze Thema mal ganz konkret machen. Wenn du jetzt sagst, du hast das Gefühl, dass AI und Generative AI im Speziellen vielleicht den Hype nicht standhalten, den sie erzeugen, was nutzt du denn? Also wie nutzt du denn in deinem Startup Generative AI und hat das schon irgendwas ersetzt?
Ich nutze ganz konkret Generative AI. Wir haben hier halt die OpenAI API geholt. Also da kann man dann GPT 3.5 das Modell anbinden, beziehungsweise GPT 4, wenn man dann von der Warteliste darunter ist. Und das Einzige, wofür ich AI jetzt mittlerweile brauche, ist, wir haben so Profile von unseren Kandidaten und ich lasse dann sozusagen die API, diese Profile zusammenfassen und einen kleinen Fließtext oberhalb der Profile schreiben. Also stell dir vor, das ist wie so ein LinkedIn-artiges Profil, dann ist da so, was er gemacht hat, was er für Skills hat, etc. Und oben steht noch ein kleiner Fließtext. Cool. Das ist Simon, der ist Zimmermann, der will so und so lange weg. Und genau, und das schreibt jetzt mittlerweile die AI für uns. Und klar, das spart jetzt vielleicht, weil das immer der gleiche Text ist, 5 bis 10 Minuten pro qualifizierten Profil. Und dann haben wir irgendwie so 10 neue qualifizierte Leute pro Woche. Das heißt vielleicht so eine Stunde pro Woche, dass es jetzt spart. Das ist ein Beispiel. Ich habe es schon genutzt, um Notion-Sachen zusammenzufassen. Aber das Ding ist, ich habe eh so einen Schreibstil, der sehr zusammenfassend ist. Also ich halte mich meistens kurz, dann bringt es meistens überhaupt nichts, da noch Notion zu sagen, fasst das noch zusammen. Und irgendwoher muss ja die AI ihre Quelle haben. Das heißt, man muss das eh niederschreiben. Und ich glaube, für mich den viel größeren Hebel hatten halt einfach so No-Code und Low-Code-Automatisierungstools. Ja, also wo man immer noch die Logik selber vorgegeben hat, eben aber so Sachen mit Airtable oder Make.com, Zapier.com. Und was ich ein bisschen schade finde im Moment, ja, die ganzen AI-Tools werden so krass gehypt, aber was ich in der Praxis sehe, ist, dass so einfache No- und Low-Code-Automatisierungen den viel größeren Effizienzgewinn und Impact haben. Und vielleicht ist AI einfach noch nicht reif genug, ist mega Hype und vielleicht sehen wir dann die konkreten Use Cases auch so im halben Jahr bis im Jahr viel klarer noch einmal, aber im Moment muss jeder noch so ein bisschen selber rausfinden, was er damit machen
kann. Das ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube auch. Ich glaube eigentlich, der logische Bruder von AI ist das Thema No-Code und das findet eigentlich kaum statt in dem Hype-Cycle. Das stimmt.
Schon, oder? Also, wobei jetzt viele No-Code-Tools, also ich glaube halt eher so, für mich ist AI mehr ein Feature und kein Produkt an sich. Also viele No-Code-Tools bauen jetzt halt AI ein oder enablen halt AI. Und das ist dann halt ein Feature, das es nochmal 10% effizienter macht, aber das Tool an sich wird nicht ersetzt.
Ja, spannender Gedanke. Sehr spannend.
Ja? Okay.
Was hast du noch so auf deinem Zettel, Samuel, für heute?
Boah, Alex, ich will eine neue Firma gründen. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja? Echt?
Ja. Ja, und ich sag dir, wie es ist. Es ist wegen des Podcasts.
Echt? Unicorn Ideas, sehr gut. Das ist ja der Sinn.
Unicorn davon. Ideas, beziehungsweise digitale Optimisten. Ohne dich wäre das nicht gekommen, beziehungsweise unsere 22 Folgen jetzt, oder, Alex?
Ja, 22 Unicorn Ideas Folge, richtig. Ich glaube, wir sind insgesamt bei, der Podcast hat jetzt 125, glaube ich. Aber das ist gut, wenn du das jetzt so öffentlich sagst, dann ist es gut für die Verhandlungen der Anteile. Ja, das höre ich.
Alex, du hast es jetzt schon 2-3 Mal gesagt. Ich weiß immer nicht ganz, ob du das ernst meinst oder nicht. Ja, denn wir sagen ja auch, klau diese Ideen aus dem Podcast. Das heißt, ich erzähle dann davon. Ja, das mache ich jetzt. Das
ist richtig. Wirst du sehen, wenn du Post von meinen Anwälten kriegst, ob ich das.
Genau.
Spaß.
Okay. Ich schreibe einfach mal so deinen Briefkasten mit meinem Namen an, dann kriegst du es selber. Aber. Was ich sagen will, ist, ich mache ja Journeyman, das macht mir mega Spaß und ich liebe es aber halt weiter zu iterieren und ich habe gestern ein Eintages-Firmengründungs-Bootcamp gemacht.
Das ist ja cool.
Gestern Sonntag. So, und ich will dir jetzt noch nicht erzählen, was es für eine Idee ist, aber ich will mal so ein bisschen anteasern, denn ich werde bestimmt in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr davon erzählen, aber ich will jetzt erstmal schauen, ob das so ein bisschen funktionieren kann. Es sind nämlich zwei Dinge passiert, Alex, auch beides durch den Podcast. Einmal hat sich eine Person bei uns gemeldet und übrigens, Klammer auf, die Hörer, die schon ein paar Mal zugehört haben, werden wahrscheinlich drauf kommen, was das für eine Idee ist. Ja. Für die, die nicht drauf kommen, ihr dürft gerne unsere alten Folgen nochmal durchhören. Klammer zu, es hat sich eine Person gemeldet, die gesagt hat, hey, ich finde die eine Idee, die du, Samuel, gebracht hast, mega toll, ich würde das gerne machen, lass uns mal sprechen, ich will da unterstützen oder mit dir das zusammen machen. Fand ich schon mal mega cool, hab die Person mal getroffen. Und hat sich eine andere Person gemeldet, so 2-3 Folgen später, die dann gesagt hat, hey, die Idee, die du da hattest, Samuel, ich brauche das, ich werde dein erster Kunde, wenn du das machst. Krass, ja, also mega geil. Ja, mega
besser
geil.
Geht's gar nicht, ne? Du hast einen Marktplatz über den Podcast erschaffen sozusagen, einen Markt.
Genau, also wir haben sozusagen hier einmal ein Matching gemacht. Und dann habe ich mit der Person gesprochen, die das machen will. Wir haben gesagt, lass uns das mal probieren, lass da mal so mal schauen, ob wir den ersten Euro generieren können. Dann hatten wir jetzt so einen Kickoff mit dem potenziellen Kunden letzte Woche, um auch so ein bisschen Market Research zu machen, um da so ein bisschen die Pain Points rauszufinden. Hatten dann nochmal einen Workshop zu zweit und jetzt gestern habe ich so ein Eintages-Bootcamp gemacht. Ich habe ein Value Proposition Canvas aufgestellt, also mal so ein bisschen die Pain Points und potenziellen Produkte, die wir bauen könnten, aufgezeichnet. Ich habe mir Landing Pages von Competitors angeschaut, die im ähnlichen Space sind. Ich habe mal so überlegt, was wäre so unser Tool- und Automatisierungs-Stack im Background, wenn wir das jetzt machen würden. Und ich habe eine Landingpage angefangen. Wir haben angefangen, Namen zu brainstormen. Wir gehen bald dann wahrscheinlich direkt live. Krass. Ja, so wie wir das immer sagen, halt ein Tag und dann live.
Das ist ja cool. Und ich habe so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich weiß natürlich nicht, wie viel du erzählen willst, aber hast du da, du hast jetzt gesagt, du hast so einen No-Code-Stack hinten dran gesetzt, ja? Mhm. Hast du auch AI genutzt, allein beim Brainstorming der Namen für das Startup oder was hast du da gemacht?
Erstmal vielleicht nochmal, um das Ganze abzuschließen. Also ich will jetzt noch nicht viel mehr erzählen, denn wir machen jetzt wahrscheinlich mal so 1-2 Probekunden, schauen uns so ein bisschen genauer an, was das Produkt dann spezifisch ist. Und ich werde mal so ein bisschen Werbung, wie wir das halt immer hier sagen im Podcast, ein bisschen Werbung auf diese Landingpage machen und da mal schauen, ob was rauskommt. Ja. Was sind die Conversion Rates? Wie viel zahlen wir pro Lead? Dieser Stack, für die Namensfindung habe ich gestern GPT-4 genutzt, um mal so ein bisschen Inspiration zu kriegen.
Und kam was raus?
Leider.
Nur bitte? Schrott? Oder war was Gutes dabei?
Nein, waren ein paar gute Sachen dabei. Auch so ein Favorit, aber das sind leider alle Domains schon weg. Ja, das muss ja dann auch immer passen. Ja, du musst irgendwie eine DE CH oder .com Domain am besten irgendwie finden.
.ai oder .io kannst du auch machen, oder?
Stimmt, ja, .ai war auch schon weg, .io war auch schon weg, also es scheint ein populärer Name zu sein. Genau, dafür habe ich das gebraucht und dann natürlich habe ich dann geleveraged, was ich eh schon gemacht habe bei Journeyman, also ich habe dann die gleichen Tools in den Stack genommen, ja, Airtable, Make.com, wahrscheinlich werden wir es wieder mit Software machen, aber mal zum Anfang. Ich habe mir auch kurz nochmal Bubble angeschaut und irgendwie Webflow, aber da war dann einfach so die Opportunity Cost, okay, ich will jetzt halt innerhalb von 2 Stunden eine Landingpage bauen, dann lass ich es mal mit Software machen.
Ja, cool, sag mal, was sind so deine Meilensteine? Also glaubst du jetzt, dass wir, wenn wir in 2 Wochen wieder sprechen, dass da schon der erste Auftrag sozusagen unterschrieben sein kann?
Nee, in 2 Wochen noch nicht, weil ich habe jetzt nächste Woche eine Woche Urlaub und wir machen erst im Anschluss den Kickoff mit dem einen Kunden sozusagen und dann werden wir da ein Angebot machen, aber ich glaube, In zwei Folgen, wenn alles gut geht, werden wir den ersten Kunden haben.
Und, das ist ja stark.
Und dann mal schauen, wie die Landingpage funktioniert. Dann kann ich auch in zwei Folgen nochmal drüber sprechen. Dann kann ich schon ein bisschen mehr sagen, denn dann werde ich auch sehen, wie die Landingpage funktioniert, ob wir da sozusagen so ein bisschen über Werbung so schon ein paar Leads generieren konnten und da vielleicht schon ein bisschen was konvertieren konnten, aber it's exciting. Also für die, die mich kennen jetzt über den Podcast, die werden wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen eine Ahnung haben, was ich machen will. Genau. Aber eine Sache, die ich mir gefragt habe, da hatte ich letzte Woche auch ich hatte einen Lunch mit einem erfahrenen Gründer, der ist auch ein paar Jahre älter als ich. Der ist Gründer von einem Startup mit knapp 300 Mitarbeitern. Und den hatte ich dann gefragt, so, hey, ich bin so ein bisschen im Clinch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das auch noch machen soll, neben Journeyman, oder ob ich halt Fokus machen soll. Und der hat dann gesagt, das mit diesem Fokus, das ist die große Fokuslüge.
Oh, das ist spannend.
Er hat dann gesagt, schau mal, du hast hier eine profitable Firma, Journeyman. Wer weiß, wie viel das noch wächst. Du kennst die Prozesse, du hast jetzt Mitarbeiter, du kannst die weiter wachsen lassen und es macht doch für dich als non-VC-backed Founder absolut Sinn, dein Risiko so ein bisschen zu diversifizieren und wenn du eine tolle Idee hast für etwas, was Sinn macht, ich habe ihm auch noch die Idee gepitcht, er meinte, das ist ein No-Brainer, dann macht das auf jeden Fall und dann schau dann halt, wie du die Zeit splitten willst und 90% der Dinge, die musst nicht du machen, die kannst du ja an Mitarbeiter auslagern. Ja, du musst den Prozess einmal verstehen, einmal selber machen, einmal gut machen und dann kannst du es auslagern und dann kannst du es noch strategisch begleiten. Und da war ich super, super reluctant und ich habe mich jetzt einfach entschieden, okay, ich versuche mal so ein Viertel, Dreiviertel Split, ja. Dreiviertel Journeyman und ein Viertel jetzt Project mal X. So 6 Monate lang Project X.
Genau. Aber das ist nicht eine super spannende Diskussion. Ich verstehe, du kannst ja beide Seiten dieses Arguments nehmen, ne? Du kannst ja einerseits sagen, hey Samuel, du hast da was mit Journeyman, das ist super spannend und das könntest du wahrscheinlich, ich meine, du könntest in weitere Geografien gehen, du könntest weitere Gewerke nehmen, ne? Also du hast ja unglaubliches Potenzial, dann noch weiterzumachen. Und wenn jetzt hier dein Freund, mit dem du essen gehen warst, sagt, diversifizieren macht Sinn, macht es denn nicht, also ein Gedanke, den ich da noch ganz interessant finde, ist zu sagen, kannst du ein weiteres Geschäftsmodell aufbauen, was auf das bestehende Journeyman einzahlt? Weißt du, also es kann ja, wenn du jetzt zum Beispiel, also wie soll ich das sagen, also Amazon zum Beispiel, die hatten, jetzt ist natürlich ein sehr großes Beispiel, aber denen ist natürlich par excellence.
Synergien meinst
genau,
du,
ja? Genau, Synergien, denen ist natürlich par excellence gelungen, erstmal die Bücher zu verkaufen, dann die Plattform, die sie aufgebaut haben, auch noch als Cloud an andere zur Verfügung zu stellen, dann auch noch irgendwie einen Marktplatz aufzubauen, wo die noch besseres Angebot hatten. Also jedes Business hat eigentlich immer auf das eigene Ziel eingezahlt. Ne? Und das ist natürlich jetzt Amazon Scale, also das wird natürlich keiner von uns erreichen. Aber also wenn du jetzt ein Geschäftsmodell aufbaust, was auch noch Assets nutzt, die du oder Kontakte nutzt oder weißt du, eine natürliche Upsell ist für deine Arbeit mit Journeyman, dann kann das ja gleich noch viel spannender sein, oder?
Genau. Also, und ich sehe da jetzt schon zwei Synergieeffekte, die das haben kann. Aber wie gesagt, ich will jetzt noch nicht zu viel erzählen, aber ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr lerne über dieses neue Geschäft und wie man das aufbaut, dann wird es auch Vorteile haben für, wie ich Journeyman weiterführen kann und weiter leveragen kann. Und ich glaube, ich kann durch das Geschäft, das wir da aufbauen, auch meine jetzigen Kunden bei Journeyman noch weiter monetarisieren. Mhm. Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Mhm. Also ich sehe da jetzt schon gewisse Synergien und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das hat. Ich glaube, es würde jetzt keinen Sinn machen, also es ist auch ein B2B-Business, es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn ich ein Sneaker-D2C-Brand starten würde. Ja,
das verstehe ich.
Ja. Darum, ja, also ich bin absolut bei dir. Also ich glaube, es muss Fokus sein auf eine Nische oder so auf etwas, was ein bisschen ähnlich ist und ähnliche Mechanismen dahinter stecken, ja, und es ist auch wieder ein B2B-Business, es ist ähnliche Kundenakquise, ähnlicher Stack, ja, wie den man dann nutzt im Hintergrund, den man schon kennt und das kann man dann halt auch mal nutzen.
Cool, Samuel, das ist super spannend. Das ist ein schöner Cliffhanger hier auch für unsere Hörer. Ja, das finde ich gut und ich finde vor allem toll, dass wir so aktive Hörer haben, die dann auch was machen mit den Ideen und sich melden. Das finde ich gut. Immer gerne über LinkedIn oder alexander@digitaloptimisten.de. Samuel, wir haben noch ein strammes Programm. Wir reden schon seit knapp 40 Minuten und wir haben noch Post von Optimisten. Wir haben noch Samuels Construction Corner und wir haben noch, müssen noch zwei Geschäftsideen jeweils einbringen. Also vielleicht müssen wir eins rauslassen, sicherlich nicht die Geschäftsideen. Was sollen wir machen? Dein Construction Corner?
Hey, mach mal Post. Wir können gerne Post von Optimisten machen, oder? Ich glaube, das ist immer ganz cool, mal zu hören, was diese sagen.
Alright, dann ist jetzt
Post von Optimisten.
So ist es. Post von Optimisten. Also, ich habe auch einiges an Post bekommen wieder seit unserer letzten Folge Unicorn Ideas. Vielleicht eine ganz spannende Mail kam von Tobias. Der ist über unsere Geschäftsidee, der ist auf der Datenbank auf digitaloptimisten.de unterwegs und findet sehr spannend die Idee, automatisiert Instagram-Profile wachsen zu lassen, nämlich den Content über AI zu recherchieren und dann selbstständig zu posten. Da haben wir auch in der Datenbank auch einige Tools. Synthesia ist eins, gibt noch viele andere, die man dazu nutzen kann. Und findet das besonders spannend in Verbindung mit einem Konzept, das wir auch mal besprochen haben, nämlich einen Marktplatz für Social Media Accounts, dass du nicht von null anfängst, sondern dir einfach einen Podcast oder ein Social Media Profil inklusive der Follower einfach kaufst, ja, und das ein bisschen umbrandest und dann nicht von null anfangen musst. Er fragt.
Vielleicht ganz kurz, ich habe mich gefragt, was du von der Idee hältst, so ob du denkst, dass es funktionieren kann. Auch so ein bisschen vom Kontext, was wir vorher über AI besprochen haben, dass es eben der Output teilweise noch nicht so toll ist. Also ich würde da halt schon ein bisschen das Fragezeichen daran setzen, wie gut ist der Content da? Geht das dann tatsächlich so automatisiert, wie wir uns oder er sich das dann vorstellt?
Und das ist gut, dass du es fragst, weil das ist genau seine Frage. Ja, kann man das machen? Kann man auch ein Portfolio von Social Media Accounts aufbauen? Und ich dachte mir, anstatt dass ich jetzt in der E-Mail beantworte, besprechen wir es lieber im Podcast. Und du sagst schon, du bist skeptisch.
Also nur damit ich das richtig verstehe, es geht darum, man nimmt Instagram-Accounts, wer erstellt dann die Fotos und die Videos auch AI?
Kann man auch AI machen, ja.
Ja, und dann geht nur die Texte darunter dann auch sozusagen.
Ja. Also es gibt ja schon zum Beispiel so total fake, so komplett am Computer generierte Influencer, ne, oder Testimonials, die dann so Models sind, die sind dann am Computer entworfen und die zum Teil machen die richtig viel Geld. Und die Idee ist hier eher, ich glaube, wir hatten das gemacht, und das ist auch so ein bisschen mein Punkt, den ich gleich anbringe, aber unser Pitch in der Geschäftsidee war es, vor allem in Nischen zu machen, ne? Also zum Beispiel, sagen wir mal, die Sneaker-News des Tages oder so. Vielleicht verzichtest du da so ein bisschen auf schöne Fotos, sondern willst Informationen konsumieren und vielleicht hilft da in so informativen Ader insbesondere die AI.
Also vielleicht bin ich da zu konservativ, aber ich glaube immer noch, dass dann ein Mensch dahinter sein muss, der dann das AI schreibt, das alles, zum Beispiel vielleicht Twitter, vielleicht wäre es einfacher, hier so ein Twitter-Following aufzubauen, wenn es halt nur Text ist erstmal. Und dann halt der GPT-4 mit Bing nutzen, um da die Tweets erstellen zu lassen und dann geht man einmal pro Tag nochmal drüber und schreibt das ein bisschen um oder lässt Quill.com ist, glaube ich, so eine AI, die das ein bisschen neu schreiben kann, lässt das nochmal rübergehen und kann das dann freigeben. Ja, vielleicht hat man sowieso eine vielleicht hast du dann so eine Airtable-Tabelle und dann jede Zeile ist wieder ein neuer Tweet und dann kannst du dann sozusagen umschreiben und dann hinten Haken setzen, freigegeben und dann wird es gepostet oder sowas. Also du kannst schon, ich glaube, the Legwork Text kannst du auf jeden Fall machen lassen von der AI und das ist auch ziemlich einfach, glaube ich, umsetzbar. Bei Bildern, ich habe mich nie wirklich bisher mit Generative AI für Bildern beschäftigt. Also ich kenne natürlich mit Journey und DALL-E und so.
Ja, so geil ist das alles noch nicht mit den Bildern. Ja, das ist schwierig. Vielleicht hast du recht, ja, weil es eher textbasiert. Und dann kann man es eigentlich besser kombinieren mit unserer Newsletter-Idee. Ich bin ein großer Fan. Also irgendwann werde ich die auch mal probieren, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Dann werde ich davon berichten. Ich glaube sehr, dass es das, also generell ist für mich der Boom von künstlicher Intelligenz und auch von No-Code, der hilft, den Longtail blühen zu lassen. Ja, was ist der Longtail? Schönes Beispiel ist Journalismus. Der Lokaljournalismus ist gestorben. Das ist sozusagen der Longtail an Artikeln, weil die nicht so viel gelesen werden wie Artikel in der FAZ oder in der Bild. Und alle lokalen Tageszeitungen haben sich zusammengelegt, um halt größer, um quasi diese Kurve hochzugehen, ne, und mehr Views zu bekommen, mehr Werbeeinnahmen zu bekommen. Und jetzt surfen kann man durch AI eigentlich diese Kurve wieder runter surfen und sagen, jetzt gehen wir in die Nische. Auch das Thema Lokaljournalismus ist aus meiner Sicht total prädestiniert für so ein Thema wie AI. Stimmt. Was passiert denn gerade irgendwo? Wie kann ich denn die wichtigsten News in einer kleinen Stadt zusammenfassen, ja? Und ich glaube schon, dass es da echtes Potenzial gibt. Vielleicht ist das Thema Social Media, hier ist es so eine falsche Fährte, weil es für mich eher um den informativen Charakter geht. Vielleicht ist es eher auch ein Newsletter, ja. Also für mich ist eher das Content Creation Game. Das glaube ich, wird sich sehr verändern durch diese Strömen in die Nische, in den Longtail, als vielleicht weniger das Social Media Game.
Und ich glaube, das Coole daran ist ja, vielleicht hatten sich regionale News halt für große Tageszeitungen oder whoever nicht mehr gelohnt, weil es zu teuer war, einen Journalisten zu haben, der jetzt nur, keine Ahnung, News aus dem Sarganserland, wo ich jetzt herkomme, in der Schweiz macht. Aber wenn man eben AI leveraged, kann vielleicht ein Journalist 5 Regionen abdecken, weil er dann eben, weil das alles vorgeschrieben wird und alles vorrecherchiert wird.
Genau, richtig. Ja, dann du senkst die Kosten massiv, ja, und kannst viel mehr Output generieren. Genau. Also vielleicht ist das der Input für Tobias und er bedankt sich noch für die Inspiration. Ja. Cool, hast du noch was bekommen?
Nee, ich habe diese Woche nichts gekriegt, aber ich finde, wir sollten jetzt mal unsere Ideen bringen. Hast
Alright,
du?
Warte mal,
hast du mitgebracht?
Dann war das die Rubrik
Post von Optimisten.
Okay, ich kann das so.
Hey, also sorry, Alex, ich habe da schon noch eine, also I have questions, wenn ich so diese Jingles höre. Warum haben wir da Hunde? Ah, Hunde, weil es ein Pöstler ist.
Ja klar, Post von Optimisten.
Ah, jetzt check ich's. Ich habe mich das wirklich die letzten 3 Folgen immer gefragt, warum bellen da Hunde, wenn wir Post
kriegen? Ja, weil da klingelt der Briefträger.
Ah ja, stimmt, ja. Okay. Aber apropos Hunde,
Alex, ich habe was vergessen, Samuel. Ich habe, bevor wir in unsere Geschäftsideen gehen, muss ich natürlich noch sagen, wie unsere Hörer letztes Mal abgestimmt haben. Denn das habe ich fast vorhin.
Haben wir wieder eine Verdopplung von den Abstimmungszahlen?
Leider nicht. Wir sind wieder zurückgefallen auf 10. Ja, letztes Mal waren wir 12. Jetzt sind wir bei 10. Also für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, wenn du uns auf Spotify zuhörst, dann kannst du auch abstimmen, welche Idee die beste ist. Samuel und ich pitchen immer eine Idee in jeder Folge. Und letztes Mal hast du mich besiegt, war deine Idee viel besser als meine. Aber jetzt darf ich ganz unglamourös sagen, dass meine Idee Loyal Eat, das war ein Abo-Modell für Restaurants, 80% der Stimmen auf sich vereinigt hat und deine Unternehmensnachfolge.de nicht schlecht, aber auch mit 20% der Stimmen doch deutlich den Kürzeren gezogen hat, Samuel.
Ich glaube, das war dein Name. Ich habe mir einfach nicht so einen guten Namen ausgedacht.
Genau, daran wird es liegen, ja. Kennst du den externen Attributionsfehler, Samuel? Das ist, wenn man früher eine schlechte Mathearbeit geschrieben hat, dann hat man immer gesagt, der Lehrer ist doof oder die Klausur ist zu schwer oder irgendwo anders ist es viel einfacher. Weil du attribuierst ein negatives Erlebnis immer auf jemand anderen, damit du besser mit dir selbst leben kannst. Weißt du, damit du hast alles richtig gemacht.
Also man kann das auch jammern nennen,
ja, okay,
oder?
Okay, sehr gut. Ja. Alright, Samuel, welche Idee hast du uns heute mitgebracht?
Also es ist nicht Ich glaube, da werden die wahrscheinlich wieder ablosen, wenn du da hier wieder eine Abstimmung machst. Also es ist nicht eine konkrete Idee, sondern eher so ein Konzept, wie man Ideen finden kann. Nehmen wir Sea of Grey. Ja, Sea of Grey. Ist der Name. Das?
Okay, wow.
Ja. So, und zwar habe ich das in einem Twitter-Thread gelesen letztes Mal. Und da ging es darum, wie kann man neue D2C-Produktideen finden. Und die haben dann gesagt, lauf doch irgendeinen Supermarkt oder Baumarkt oder was auch immer. Und dir ist bestimmt schon mal aufgefallen, wenn man so durch Supermärkte läuft, hast doch so Regale, wo alles gleich aussieht. Ja, keine Ahnung, das Pasta-Regal oder das Reisregal oder, keine Ahnung, von mir aus Shampoos. Ja, das ist so ein Sea of Grey. Also es sind alles zwar Brands, aber es sieht alles so ein bisschen gleich aus. Ja, es ist so ob ich jetzt dieses L'Oreal-Shampoo oder das Nivea-Shampoo oder keine Ahnung was nehme.
Ganz kurz, nennt ihr Shampoo in der Schweiz Shampoo?
Shampoo.
Ach was, ja. Shampoo. Okay, alles ja, klar. Gut, okay, dann war das Content für die Schweiz. Okay, weiter geht's.
Boah, Alter, Alex, du machst dich aber in letzter Zeit immer wieder mal lustig über meinen Dialekt.
Das ist doch nicht gemeint. Nee, wir sind doch hier, unser Ziel ist es...
Da kriege ich Minderwertigkeitskomplexe, Alex. Darum mögen wir die Deutschen nicht.
Hör auf jetzt, ja. Nee, ich hoffe nur, ich will nur unterstreichen, wenn wir mal Content für die Schweiz haben, denn wir wollen irgendwann mal Nummer 1 in der Schweiz sein, in den Podcast-Charts. Ja. Das kleine Land haben wir uns vorgenommen. Deshalb wollte ich nur fragen, aber ich habe es verstanden. Bitte mach weiter.
Okay, ja, jetzt hast du mich total aus dem Konzept gebracht. Mein Elevator-Pitch ist kaputt. Genau, nee, aber es geht darum, eben diese Seas of Grey. Ja, also du läufst in den Supermarkt oder auch Essiggurken zum Beispiel. Also diese wie nennt ihr das auf Deutsch? Diese Speisegurken, ja. Diese eingelegten Gurken. Ja. Gibt es ja 100 verschiedene Brands und man weiß nicht wirklich, was differenziert jetzt hier irgendwas. Und da war es einfach so, das Coole bei diesen Produkten ist, die müssen ja einen Megamarkt haben. Ja, es scheint, die werden halt gekauft, sonst gäbe es nicht so viele verschiedene Brands davon und es würden nicht ganze Supermarktregale occupied werden von den Dingern. Und hier so ein Produkt nehmen und sagen, wir ändern ein, zwei Dinge daran, die das irgendwie so radikal anders gestalten. Also komplett beim Shampoo kann das zum Beispiel
jetzt
sein.
Jetzt habe ich es auch kapiert, okay, was du meinst.
Ja, Shampoo könnte das zum Beispiel sein, dass man dann fest Shampoo, also es gibt ja jetzt mittlerweile im Rewe, habe ich das gesehen, Shampoo als Seifenbaren, also so in Festform.
Trockenshampoo.
Und nicht Trockenshampoo, das reibst du so über die Haare und das seift dann auch und so. Und in der Kartonschacht. Ja, sieht ein bisschen anders aus, steht da noch drauf, ist grün und bio und weiß nicht was, und ich kaufe nur noch das da. Weil das ist einfach so ein bisschen anders als alles andere. Und es ist ein bisschen neu und innovativ, aber eigentlich so ein bisschen wie, wir sprechen ja immer davon, nimm dir einfach ein boring Business und mach das ein bisschen neu. Nimm dir irgendwie ein langweiliges D2C-Produkt, das sowieso in Massen verkauft wird, und mach das wieder aufregend. Bring irgendeinen Twist rein, mach es nachhaltiger, mach die Verpackung neu, mach eine geile Branding-Kampagne drüber, irgend sowas. Ja. So, das ist meine Idee.
Es ist spannend. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube vor einem halben Jahr, habe ich mal mit einem Startup gesprochen, die haben vielleicht par excellence das probiert, was du sagst. Die sind nämlich, ich denke mir jetzt einfach was aus, die sind vielleicht auch irgendwann mal durch den Supermarkt gegangen und haben sich ein Regal angeguckt, nämlich, kennst du diese Rahmen, diese 5-Minuten-Terrinen, dieses Fertigessen,
ja,
wo du einfach nur heißes Wasser drüber kippst und dann hast du eine Mahlzeit, eine ganz günstige Studentenessen eigentlich. Ja. Und die haben das gemacht und haben das mit einem Sternekoch, nicht mit einem Sternekoch, aber mit einem, ich glaube nicht, dass es ein Sternekoch war, aber mit einem irgendeinem Koch gemacht. Ja, also die haben versucht, was anderes zu machen und gesagt, okay, irgendwie Fertigessen hat den schlechtesten Ruf, aber wir machen das irgendwie richtig gut, ja, und irgendwie in Bio und machen dann auch einen anderen Preispunkt. Und das ist ja eigentlich genau deine Idee so ein bisschen. Und da habe ich so gedacht, ja, das hört sich ganz gut an, aber ist das wirklich ein Erfolgsrezept? Weil da habe ich so gedacht, wer kauft überhaupt diese Kategorie, ja? Also, weißt du, wenn du vielleicht, wenn es dir wichtig ist, dass da irgendwie alles Bio ist, bist du dann wirklich prädestiniert und in der richtigen Zielgruppe, um dann auch so ein Fertigessen zu kaufen? Oder gehst du vielleicht, weiß ich nicht, 3 Gänge weiter und kaufst dir vielleicht dann doch einfach was Frisches und machst das schnell zusammen? Also da war ich nicht ganz so überzeugt von dem dem Konzept, obwohl es ja auch frisch und neu ist und stand out, ne? Und du schreist es an. generell, erstmal du, bitte.
Ja. Nee, aber also das ist jetzt natürlich, wenn es um Billigware geht, aber es sind ja nicht alles nur Billigprodukte, ja. Es kann auch, keine Ahnung, ich glaube, es gab doch mal diesen Anbieter von Rasiermessern, oder? Das war dann so, die wollten das irgendwie nachhaltiger machen. Ach, das war, glaube ich, ein Berliner Startup, nicht?
Oder auch Windeln, vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel.
Ja, und Windeln kann auch was sein, genau. Es gibt auch da Lilidu, glaube ich, oder? Genau, ja, Windeln finde ich ein super, also gut, ich kaufe immer die Pampers, weil ich immer denke, dass das hilft was, dass es nicht überläuft. aber genau, das kann zum Beispiel auch so ein Beispiel sein, ja, also es kann ruhig auch so Premium-Produkte sein oder vielleicht bei Windeln ist vielleicht auch tatsächlich Pampers die jetzt schon rausstehen, weil sie so ein bisschen mehr Premium sind oder gutes Branding gemacht haben oder so, aber ich glaube, es gibt noch viele Low-Hanging-Fruits, zum Beispiel, gutes Beispiel, Barbecue-Soßen. So, jedes Mal im Sommer, wenn ich wieder anfange zu grillen, kaufe ich mir wieder ein paar Barbecue-Soßen. Und ich weiß noch einmal, war dann so ein Gestell mit so ein bisschen einer neuen Barbecue-Soße, die hatte so ein bisschen eine neue, coole Form der Flasche und irgendwie ein cooles, neues Design. Hat ständig nicht besonders anders geschmeckt, aber ich habe die dann gekauft. Und die waren ein bisschen teurer und dann dachte ich, okay, die ist bestimmt bessere Qualität und irgendwie so, ja.
Ja, ich verstehe genau, was du meinst, ja. Gibt es denn irgendein Segment, wo du sagst, als du das letzte Mal durch den Supermarkt gegangen bist, das ist eins, was du machen würdest?
Nee, ich würde generell kein D2C machen. Also ich bin eigentlich totally out of my depth hier bei dieser Idee, weil ich kann kein D2C, mich hat das auch nie mega interessiert. Ich bin allgemein jemand, der versucht, weniger einzukaufen, wenn es irgendwie geht. Also da bin ich vielleicht so ein bisschen raus. Vielleicht so Alkohol könnte man was machen, ja? Gute Idee. Ich habe ein perfektes Beispiel. Okay. Kennst du diesen einen Wein, ich glaube, das ist ein australischer Wein, der war dann super einfach gebrandet. Denn wie kaufst du Wein ein? Du gehst doch in den Supermarkt und schaust dir die Etiketten an und...
Aufs Preisschild.
Also so mache ich das auf jeden Fall. Ich gehe in den Supermarkt rein, schaue mir die Etiketten an und nimm dann nicht das günstigste, sondern das zweitgünstigste.
Ja, wenn du rüberkommst, so dann nehme ich das teuerste, Samuel, wenn du bei uns so
grillst. Ja, genau. Aber ich glaube, das war so ein Wein, die haben einfach mega geiles Branding gemacht. Die haben gesagt, es ist so ein Wein, der schmeckt jedem und haben mega geiles Branding gemacht und dann mega viel damit verkauft. Also sie sind dann nicht so auf diese Trauben gegangen und was ist so dieses... Was halt nicht so viele Leute verstehen, sondern sind wirklich auch auf richtig geiles Design gegangen. Es gibt doch diese, mir fällt es gerade nicht mehr ein.
Ist das dieses, es ist aber nicht Barefoot, ich weiß, was du meinst, ich suche es gerade auch, da ist so ein Känguru drauf, wie man vielleicht erwarten kann.
Ja, das ist Känguru, ja, oder?
Ich denke die ganze Zeit Barefoot oder Naked Wine, irgendwie sowas, eins von denen, ich finde es gerade auch nicht.
Yellowtail,
da ist
Yellowtail.
Es.
Yellowtail, ja. Genau. Ja. Yellowtail, oder? Ja. Und die sind total durch die Decke gegangen und das finde ich ein perfektes Beispiel dafür, halt eine Kategorie zu nehmen, echt Wein, das gibt's ja auch Agogo in den Supermärkten und niemand weiß, wie er das differenzieren soll, auf jeden Fall nicht, wenn er nichts davon versteht. Und einfach zu sagen, wir machen was jedem schmeckt, aber das Design machen wir geil und wir machen es zu einem Preis, der absolut irgendwie machbar ist.
Okay, ja. Also wenn du jetzt noch eine Idee oben drauf hättest, ne, also eine Kategorie oder sagen wir, aber ich mache ein Beispiel. Ja. Kondome, kennst du Einhorn? Die haben doch das genau das Gleiche gemacht, weißt du? Es gab irgendwie, weiß ich nicht, die Bekannten und dann kam einer mit Einhorn, ganz auffälliger Kerl, der spendet irgendwie ganz viel an soziale Zwecke, hat da noch eine Story hinter und irgendwas noch mit Nachhaltigkeit und
vegane,
so.
Vegane und nachhaltige
so,
Kondome.
Genau, ich schau, das ist
ja.
So,
ja. Und geiles Design irgendwie so lustig.
Ja, genau, ja, und machst dann noch, ja. Und das, ja, glaube ich auch. Also ich frage mich immer, wie nachhaltig ist das, ne? Also, ich glaube, beim Supermarkt ist das häufig so, dann es entscheidet eigentlich die Drehzahl, also wie häufig dreht sich ein Produkt, ne? Also wie häufig ist das dann 5-mal die Woche oder 10-mal die Woche? Und das ist dann der Erfolgsindikator für den Supermarkt, ob ein Produkt weiter gelistet wird, ob es halt sich genug dreht aus dem Regal raus. Und da frage ich mich bei so neuen Sachen, ja, sie sind auffällig, super, weißt du, aber kommen die Leute wieder, um es zu kaufen? Ich glaube, da ist dann der, warum auch dann recht viele wieder verschwinden. Generell finde ich das aber ist das eine sehr tried and tested Variante, ne, um sowas, um mal, ich glaube, hochpreisige Artikel wie wahrscheinlich Alkohol, auch Windeln sind sehr teuer, ja, da kann es schon, glaube ich, und da kann es schon sehr erfolgreich sein.
Genau, das ist meine Idee.
Alright, du nennst ja, okay, also eher eine Meta-Idee eigentlich, ja, die du hier.
Ja, genau, so eine Ideefindungskonzept ist ja, ja okay. Also,
okay, alles klar, das ist ganz gut, weil ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Joe Biden gegen Donald Trump bei unseren beiden Geschäftsideen, denn auch meine Geschäftsidee ist entweder die beste oder die schlechteste, die ich je hatte. Ich glaube, es gibt nichts dazwischen, ja, wirklich. Und zwar meine Geschäftsidee für diese Woche ist, ich muss schon lachen, bevor ich sage, es ist sehr untypisch für unseren Podcast eigentlich, aber meine Geschäftsidee für diese Woche ist Foodtrucks für Hunde. Denn wer hat eigentlich gesagt, dass Foodtrucks nur für Menschen sind?
So ein Bild im Kopf, ich hatte gerade so ein Bild im Kopf, so ein Hipster-Foodtruck am Rand vom Tempelhofer-Feld, der Hundewiese, alles verkackt, aber da steht einfach so ein Foodtruck.
Und dann sind so drei Hunde im Trenchcoat, die dann irgendwie einen Burger bestellen oder sowas, gell? Ja, genau. Übereinander gestapelt. Nee, und also wie gesagt, entweder dümmste oder beste Idee. Und ich habe neulich, wir haben eine neue Idee in unserer Datenbank. Da haben wir geschrieben über den Trend von probiotischen Hundenahrungsergänzungsmitteln. Ja, also du musst dir vorstellen, jeder Trend, der bei den Menschen gerade, Ernährungstrend, der bei den Menschen ist, kommt 5 oder 10 Jahre später zu Hunden. Das ist, ich habe mit einem Gründer gesprochen, der hat seine Firma für wie viel waren es? 800 Millionen oder fast 1 Milliarde,
wow,
an Nestlé verkauft. Und der hat gesagt, hey, ist ganz einfach, im Hunde-Business was Großes zu machen, einfach das machen in 5 bis 10 Jahren, das, was bei den Menschen gerade en vogue ist, für Hunde.
Ja.
Und die Idee ist gerade explodiert auf Social Media, der ganze Probiotik-Trend für Hunde. Denn Hunde, okay, deren Gesundheitssystem ist genau wie bei Menschen stark vom Darm abhängig. Da sind sehr viele, es lebt das Immunsystem, sagt man. Und die Frage wird dann für die Besitzer, wie stärkt man das Immunsystem der Hunde, nämlich über den Darm? So, jetzt ist noch ein kleiner Sprung, okay, zum Foodtruck für Hunde. Aber dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte man so ein Produkt mal an die Menschen bringen, ja, an Menschen, ja, damit die es ausprobieren. Und während viele so Food-Gründer auf so Marktplätze gehen, ja, und das einfach testen, ja, dachte ich mir, warum macht man nicht einen Foodtruck? Da geht man dann am Wochenende hin zu den einschlägigen Hundeorten. Es gibt überall in der Stadt, wenn man einen Hund hat, ich habe jetzt keinen, aber wenn man einen Hund hat, wird man es wissen, es gibt Orte, wo Hundebesitzer sich aufhalten. Und vor allem so im Frühling, ja, die Hunde müssen ja raus. Hundeparks oder was weiß ich. Und da stellst du den ersten Foodtruck für Hunde der Welt, glaube ich, einfach mal hin. Da stellst du auf ein paar Wasserspender, da können die Wasser trinken, dann vielleicht ein bisschen Spielzeug oder sowas, ja. Und keine Ahnung, bietest vielleicht noch irgendwie so eine Grooming Station an, ja, wo dann die auch noch die irgendwie kämmen können, langhaarige Hunde, was weiß ich. Und währenddessen, du baust so ein Hundeparadies auf. Ich glaube, es ist ganz einfach. Und dann verkaufst du aber.
Ganz einfach. Everybody can do it.
Ich glaube, ganz ehrlich. Und dann verkaufst du aber probiotische Hundesnacks. Und dann sagst du nämlich, verbringst du diese Message, sagst du, 80% der Gesundheit von Hunden entscheidet der Darm. Und mit diesen Snacks stärken wir das Immunsystem der Hunde. Genauso, es gibt ja so viel für Menschen, ja, was heißt das? Yakult oder sowas, ja, oder weißt du, so linksdrehende, rechtsdrehende Milchsäuren, was weiß ich, was es da alles gibt. Und das sagst du einfach, das muss am besten, funktioniert es auch, also bitte jetzt.
Actimel aktiviert die Abwehrkräfte.
Richtig, guck mal,
das ist so krass, dass das Ding immer noch bei mir im Kopf ist, nach irgendwie 20 Jahren. Krass.
Also ich frage mich, so, und das bringst du dann dahin und baust dann ein Foodtruck-Netzwerk über Deutschland aus und revolutionierst die Kategorie Foodtruck für Hunde. Das ist meine Geschäftsidee. Und jetzt musst du mir sagen, ist es die beste oder die schlechteste Idee, die du je gehört hast?
Bevor ich das sage, du könntest dann mit Pets Deli zusammenarbeiten. Pets Deli ist ja jetzt so ein Berliner Startup, die machen irgendwie High-Quality-Hundenahrung.
Geniale Idee. Verkaufe ich noch mit,
ja. Oder? Gleich als Partner mit an Bord holen.
Absolut. Ja, ja. Neuer Vertriebskanal.
Ich kenne da den Mann der Gründer. Ich kenne den Mann der Gründerin.
Schau, guck mal.
Ja. Also wenn du da einen Kontakt brauchst.
Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Hund. Ich bin nicht der größte Hundefan. Aber man ist überrascht, wenn man da ein bisschen abtaucht, was es alles für Trends in der Hundeernährung gibt. Und es gibt eine leidenschaftliche Verbrauchergruppe, die alles für ihren kleinen Hund machen würden, weißt du? Und wenn du da eine tolle Proposition hast, die wirklich natürlich Wert hat, es geht ja nicht um, es geht ja nicht um Snake Oil, es geht ja nicht um Mistmüll verkaufen, ja, aber es geht wirklich darum, wenn du wirklich da was hast, du kannst sowas auch sourcen von anderen Orten, also du musst es nicht selber erfinden, aber da so eine Art Wellnessstation für Hunde aufbauen. Ich weiß nicht, irgendwie, die Idee hört sich Banane an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte was dran sein.
Ja, also ich glaube erstmal, ich glaube nicht, dass es eine Billion-Dollar-Idee ist.
Auf keinen Fall.
Sondern das ist halt so was Organisches, genau. Und zweitens, ich finde es ganz witzig, wir haben jetzt beide Ideen gebracht, die wir wahrscheinlich beide selber nicht unbedingt machen würden, nicht weil es schlechte Ideen sind, sondern weil wir da so ein bisschen out of our depth sind. Ja. Also keine Ahnung, ich meine, du hast keine Ahnung von Hunden selbst, du bist, also, weiß nicht, du hast keinen Hund, und ich glaube, du fühlst dich jetzt wahrscheinlich in dem Space, wenn du dann so diese Wagen kaufen müsstest, so ein, wahrscheinlich auch nicht 100% wohl, würde ich jetzt mal sagen.
Wäre nicht mein Business, wäre nicht mein Business. Aber genau, ich würde wahnsinnig gerne sehen, ob es funktioniert.
Genau. Und ich würde auch kein D2C-Brand aufbauen, aber ich glaube, es sind beides Ideen, die funktionieren können. Und ich glaube schon auch, also auch, ich bin jetzt gerade auf Pat's Deli Website, von diesem Hund-Dings. Und ihr Slogan ist halt einfach Pat's Deli, weil du Familie bist.
Schau.
Ja, und darum geht's ja. Siehst du, die Hunde sind halt Teil der Familie. Und ich habe jetzt auch eine Bekannte, die kocht dann selber Hundefutter für zu Hause. Weißt du, die holt sich dann beim Fleischer die besten Zutaten und so. Und ich glaube, das ist was Leute, also ich glaube, wahrscheinlich wird es sogar in den USA noch besser funktionieren als in Deutschland. Also ich glaube, in den USA sind die Leute noch mal crazier, was so Ausgaben für Hunde anbelangt. Ob jetzt so Foodtrucks das beste sozusagen beste Delivery-System ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann man auch erstmal sagen, wir sind jetzt einfach mal so ein E-Commerce-Store für probiotische Hundenahrungsmittel und machen dann obendrauf so Pop-Up-Stores oder so Foodtrucks.
Ja.
Also dann hast du auch dieses digitale Element vorne drin, um mal anzutesten, funktioniert das überhaupt, und kannst dann mit Foodtrucks oder Pop-Up-Stores.
Total, arbeiten. Ja. Du kannst auch zum Beispiel so eine Art Hello Fresh, Hello Woof, haben wir es genannt in der Datei, dass du wie so eine Art, ganz ehrlich, so eine Art Darmkur anbietest für die Hunde. Klar. Ja, ein 12-Wochen Darmkurprogramm für deinen Hund bringt dich wieder auf Vordermann, so eine Art Detox. Also ich glaube, ganz ehrlich, du kannst mit dieser Idee so viel spielen, sei es jetzt die Distributionssystem mit Foodtrucks oder aber der Content.
Sorry, sag mal, GPT-4 soll dir in like aktuell aktiviert die Abwehrkräfte einen Slogan schreiben für ein Foodtruck-Startup für Hunde.
Ja, genau. Ey, das wäre...
Würde mich interessieren, was da rauskommt.
Das ist vielleicht die Aufgabe unserer Hörer, denn wir sind schon wieder weit über einer Stunde, Samuel. Wir haben uns schon wieder verquatscht. Also wir hatten diesmal zwei Ideen. Sea of Grey nennst du es und der Foodtruck für Hunde. Mal gucken, was unsere User voten. Auf Spotify könnt ihr abstimmen und Feedback wie immer gerne an alexander@digitaloptimisten.de oder Samuel oder mich auf LinkedIn kontaktieren. Samuel, sollen wir cool. Feierabend machen für heute?
Finito, ja, absolut. Ich schwitze auch langsam hier, die Sonne prallt so richtig rein. Ich muss jetzt mal ein kaltes Bad nehmen.
Alright, okay.
Kurz ins Bad.
Dann sprechen wir bald wieder, Samuel, schön, dich zu sprechen.
Super, ciao, mach's gut, Alex, ciao.